Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei deutschen Landtagswahlen, auf weltpolitischen Bühnen, in allen Debatten über politische Kultur hört man derzeit immer wieder diesen Begriff Faschismus. Was eigentlich gemeint ist? Autoritär, totalitäres Denken und Handeln, Mord, Kriegslust, so genau ist das nie definiert. Oft bleibt es verschwommen und wir haben uns gefragt, ob hier Texte Aufschluss geben können. Ja, ob es vielleicht auch so etwas wie literarischen Faschismus gibt. Mit diesem Komplex hat sich der Zürcher Literaturwissenschaftler Philipp Theisson intensiv beschäftigt. Er ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Theisson.
Guten Tag.
Ja, lässt sich überhaupt von literarischem Faschismus sprechen? Reicht es nicht so, den Politischen zu diskutieren, was er zu bedeuten und zu verantworten hat?
Ich glaube nicht, weil ich davon ausgehe, dass man den politischen Faschismus nicht einfach so schnell erkennt, wie man ihn zu erkennen meint. Faschismus hat ganz viel mit Erzählung zu tun, mit Symbolik zu tun, mit Zeichenpolitik auch zu tun. Und wie wir im Grunde aus den Texten des Faschismus selbst wissen, also wenn man Mussolini liest oder Gentile liest, diese Leute, gehört es zum Wesen des Faschismus, sich in einem Umfeld, das nicht faschistisch ist, auch zu dekorieren, zu verwandeln. Faschismus kann ganz bürgerlich daherkommen, konservativ, sozialdemokratisch, anarchisch. Man muss genau zuhören, wie gesprochen wird, was gesprochen wird, welche Erzählungen verwendet werden, um zu erkennen, wo faschistische Denkmuster eigentlich aktiv sind.
Aber erkennt man diese Denkmuster nicht sehr schnell in der politischen Debatte oder in der politischen Erzählung? Wozu braucht man da die Literatur?
Weil die Literatur tatsächlich diese Komplexe genau analysieren kann und aufzeichnet. Also diese ganzen Narrative, die der Faschismus beschäftigt, dazu gehört zum Beispiel sowas wie das Insistieren auf Katastrophe und Erlösung. Also der Faschismus ist ein Apokalyptiker. Der Faschismus hat ein ganz großes Problem damit, zu begehren, Eros auszusprechen, ohne ihn gleich zu vernichten. Der Faschismus hat Angst vor Zukunft, beziehungsweise will gar keine Zukunft gestalten, also ist im Grunde und auch explizit ein Utopiehasser. Das kann man im Grunde sehr gut erkennen, wenn man diese Texte liest, also sowohl die Doktrin des Faschismus als auch Texte, die im Faschismus entstehen, als auch Texte, die sich mit Faschismus oder faschistischer Ästhetik auseinandersetzen und diese reflektieren.
Welche Texte wären das denn?
Naja, man kann natürlich von der klassischen Moderne herkommen und dann hat man natürlich schon ein Arsenal zusammen. Also man kann von Marinetti über Céline und Ezra Pound gehen, bis dann zu bestimmten Autoren im deutschsprachigen Kontext, die alle faschistische Werkphasen haben, nicht Ernst Jünger, Gottfried Benn, auch George, über den viel zu sagen wäre, weil er natürlich vor dem totalitären Regime der Nazis stirbt schon und da ein ambivalentes Verhältnis hat. Man kann aber auch über Gegenwartsautoren sprechen und sich fragen, inwiefern ist der Gebrauch von faschistischer Ästhetik eigentlich immer faschistisch, inwiefern ist sowas wie eine große Fehldebatte übrigens, die gelaufen ist, wenn man ein Autor wie Christian Kracht, der Imperium schreibt, des Totalitarismus bezichtigt oder der faschistischen Ästhetik bezichtigt, dass man überhaupt gar nicht merkt, das sind Texte, die diese Ästhetik verhandeln und reflektieren und nicht erst einführen in unser Weltbild, sondern sie eigentlich aufdecken. Das hat Funktionen tatsächlich.
Bleiben wir mal bei diesen großen weltliterarischen Namen, Herr Theisson, die Sie ins Spiel gebracht haben. Also Ezra Pound natürlich, ein Riese der angelsächsischen Literatur, Ferdinand Céline mit seinem Roman Reise ans Ende der Nacht, eigentlich Weltliteratur geschrieben. Er war ein beinharter Nazi, kann man sagen. Bei den Deutschen Stefan George und Gottfried Benn wird es schon schwierig.
Genau.
Na, Stefan George, der Führer, merkwürdigerweise, der sich aber dann doch von den Nazis nicht hat vereinnahmen lassen. Ja. Gottfried Benn, der unselige Texte 1933 geschrieben hat. Ja, also die Klaus Mann hat ihm scharfstens erwidert. Er war dann persona non grata. In den 50er Jahren wurde er entdeckt als der große Ästhet der deutschen Lyrik. Haben Autoren oder Autorinnen von Frauen ist, glaube ich, fast nie die Rede von faschistischen
Gibt Autoren. Es auch, aber wenige.
Also haben Autoren, die sich einem solchen Konzept einmal verschrieben haben oder einmal in die Irre gegangen sind. Ja. Wie ist das dann, wenn wir in die Literaturgeschichte schauen? Haben die dann dort ihren Platz noch verdient?
Ich denke ja, also nicht durchweg natürlich, aber man Wozu schreibt man Literaturgeschichten? Man schreibt Literaturgeschichte, um Entwicklungen in der Literatur, Literaturästhetik, Sozialgeschichte und so weiter zu verstehen. Blendet man diese Autoren aus, weil sie diese Phasen haben oder weil wir ihnen nachweisen können, dass sie ja faschistisches Gedankengut gehegt und performt haben, dann entgeht uns was ganz Wesentliches, was wir wissen müssen, um zu verstehen, wie Literatur funktioniert im 20. Jahrhundert. Tatsächlich, gerade mit Blick auf jemanden wie Ben zum Beispiel, den ich sehr viel gelesen habe, empfiehlt es sich, A, den Faschismusbegriff auszuweiten. Das heißt, wir schauen uns nicht nur diese Texte an, 33, nicht Rede auf Stefan George, der Neue Staat und die Intellektuellen und diese Dinge, sondern dass man mal sagt, gehen wir mal weg von diesen Bekenntnisfragen, sondern schauen uns doch mal an, inwiefern Faschismus etwas ist, was eine bestimmte Ästhetik im Vorfeld evoziert, was aber auch tatsächlich die Möglichkeit offen lässt, diese Praktiken wieder zu reflektieren. Bei Ben ist das genau der Fall. Man sieht im Grunde die Anbahnung, nicht Formgedanke und so weiter, konkretisiert sich dann in diesen Kunst- und Macht-Essays, die dann in den frühen 30er Jahren erscheinen. Und am Schluss, 1941, kriegt man dann so einen Aufsatz wie Kunst und Drittes Reich, der genau diese Verfahren noch eigentlich innerhalb des Faschismus reflektieren. Und das ist ganz wichtig, dass wir müssen vorsichtig sein, Faschismus so in diese Schubladen zu tun, als ob wir nichts damit zu tun hätten, als ob das Sachen sind, die kann man dann quasi einmal qualifizieren, weil die leben weiter. Und wenn man schauen will, wie sich faschistische Ästhetik entwickelt und wie sie bis heute weiterlebt, muss man da reingehen.
Wie stark wäre denn so etwas wie eine faschistische Ästhetik Ihrer Meinung nach in der Gegenwartskultur und auch in der Gegenwartsliteratur verbreitet?
Ja, also ich gehe immer gerne in den Pop, um sich sowas anzuschauen. Und auch, es gab ja früher Debatten um sowas wie Laibach. Heute ist es Rammstein, ein Phänomen, über das viel gesprochen wird und wurde. Und tatsächlich ist der Ansatz das Problem. Also wir identifizieren eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Symbolik mit Faschismus und sagen, also ja oder nein, ne? Wird dazu gesagt, wir wollen das nicht oder wir wollen das. Es ist immer ein bisschen schwieriger, weil eigentlich geht es darum zu erkennen, dass Faschismus etwas ist, was immer da ist. Also es ist nicht so, dass es mit 45 geendet hat und dann sind das ein paar Versprengte, sondern es gibt immer diese Anteile in der Familie, im Job, in uns. Es gibt tatsächlich Momente, in denen wir auch faschistisch denken können. Deswegen können wir auch da abgeholt werden. Und Kunst, wenn ich in den Pop gehe, das ist natürlich was Zentrales für unser Alltagsleben. Also sowas wie Sardou, ich habe mein Herz verloren an einer Uniform und diese Geschichten. Dann werden natürlich da auch diese Anteile offengelegt. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen dahin kommen, dass wir diese Verfahren und diese faschistische Lust, die ja eine Tötungslust ist, transparent machen. Wenn wir sie nicht transparent machen und nicht analysieren können, dann haben wir ein großes Problem.
Wäre also die adäquate Reaktion auf solche, in Anführungszeichen, faschistoiden Tendenzen in der Kunst, erstmal so den kleinen Faschisten in einem selbst zu definieren und zu identifizieren?
Ja, also identifizieren kann man ihn immer wieder. Es ist auch was nicht weggeht, sondern es ist etwas, was einem immer wieder transparent gemacht werden muss. Und es fängt tatsächlich bei uns an, würde ich sagen. Und Faschismus ist nie aus der Welt, sondern Faschismus ist immer etwas, was sich verbirgt, was neue Namen bekommt, weil man niemanden einen Faschisten nennen will, weil man ihn dadurch ausgrenzt, nicht? Beziehungsweise man will auch selbst nicht Faschist genannt werden, man möchte das selbst nicht sein. Wichtig ist aber, dass wir tatsächlich einen analytischen Zugang zu diesem Komplex haben. Und wenn wir über Faschismus in der Politik sprechen, da schließt sich dann der Kreis, wir müssen eigentlich diejenigen identifizieren, die zu diesem Phänomen Faschismus, diesem komischen Durcheinander von Angst und Lust, von an gar nichts glauben und gleichzeitig quasi religiös sein, an Grausamkeit und Weinerlichkeit, die diesen Komplex nicht analysieren wollen, sondern ihn im Gegenzug synthetisieren und damit Politik machen, also unsere faschistischen Anteile bewirtschaften. Und das muss man dann faschistisch auch nennen.
Wäre dann aber in diesem Zusammenhang ein Rammstein-Video vielleicht nicht sogar aufklärerischer und erhellender, weil es uns eben deutlich macht, wie faszinierend eben auch faschistische Ästhetik sein kann. Ein Rammstein-Konzert ist ein Überwältigungsprogramm, dem man sich kaum entziehen kann. Oder fast jedes große Rockkonzert ist es eigentlich.
Ja, also Rockkonzerte, Rammstein-Konzerte im Speziellen zum Beispiel, man kann sagen, können kathartisch sein, was das betrifft. Also können so eine Katharsis hervorrufen, müssen aber nicht zwingend. Also die Frage ist immer, wie man sich an sowas annähert. Das ist beim Spiel mit faschistischer Ästhetik immer das Problem. Wenn man sie so performt, dass sie am meisten Aufschluss geben, sind sie auch immer verführerisch. Sobald ich mich nebendran stelle und sage, aber nee, so war es ja nicht gemeint, sondern ihr sollt euch im Grunde darüber selbst aufklären, dann habe ich die Wirkung gebrochen. Sondern ich muss im Grunde das Erfahren dessen und danach selbst den Abstand gewinnen und darüber reflektieren. Das ist was ganz Entscheidendes.
Literarischer, kultureller Faschismus und wie man sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Das war der Literaturwissenschaftler Philipp Theisson. Besten Dank.
Dankeschön.